Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und enjoyacamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Sache, solche Hardware-Setups zu sehen bei anderen Leuten. Mhm. Und es gibt verschiedene Ansätze, die zu sammeln. Ich gehe jetzt aber mal hier ganz weg und sage, wir geben die Bühne frei für Happy Shooting.
Dankeschön.
Chris und Boris, ein kleiner Applaus und los geht's.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jetzt können alle das Intro sehen.
Jetzt kommt die Musik.
Und so?
Das ist dann der Moment, wo ich tatsächlich noch schneide. Ansonsten schneiden wir nicht. Das wird alles live eingespielt. Nur jetzt hier natürlich nicht.
Ja, wir sind auf dem Podstock. Das ist... In Almke auf dem Podstock. Branko, du kannst mal ganz kurz erzählen, was das hier eigentlich ist, dieses Podstock, weil...
Aber nicht von da unten, sondern du musst hier hochkommen.
Ja, muss ich kurz auf Twitter drücken, damit das hier rausgeht.
Du musst aber herkommen.
Du musst herkommen.
Du musst in unser Mikro sprechen.
Achso, ja, das auch noch. Ich muss aber auch in dieses Mikro sprechen. Jetzt muss ich wieder in zwei Mikros sprechen, wieder beim
Parteitag. Wie bei einer Pressekonferenz
jetzt. Genau. KPDSU. du denkst an Pressekonferenzen. Podstock ist ein Podcaster-Festival in der Nähe von Wolfsburg in Almke auf einem grandiosen Jugendzeltplatz. Wir haben hier Infrastruktur en masse und auch noch viel mehr Platz. Das heißt, das, was wir letztes Jahr angefangen haben und in diesem Jahr weiter vorantreiben und zeigen, dass es lustig und schön ist, ja, das findet hier statt. Nämlich wir feiern einfach ein bisschen den Sommer und dass wir geile Produktionsmittel habt, wie ihr uns ja schon vorgeführt habt, mit der wir eine Selbstwirksamkeit erreichen, die früher nicht denkbar gewesen wäre in der Form. Und das können wir einfach mal feiern, darauf können wir mal einen trinken, das ist richtig toll und das ist das Herz von Podstock ist. Kommt zusammen, habt Spaß zusammen, macht Podcasts zusammen. Danke, dass ihr hier seid.
Ja, danke, dass du uns eingeladen hast. Also Podstock, ja, viele Podcaster hier und es werden schon überall so Mikros hingehalten und Filme gedreht, Podcast-Film, Produzent ist auch da und überhaupt ganz viele und ist ganz cool. Also wir stehen jetzt hier auf einer Bühne. Das ist das erste Mal, dass wir als Podcaster auch so richtig so mit Traversen und Hintergrund und so. Da fehlt jetzt aber hinten, ne, unser Banner, das haben
wir haben keins
dabei.
Mitgebracht.
Ja. Ich glaube, wir haben keins.
Wir haben nur einen Webbanner.
Genau.
Das Thema Auflösung hatten wir vorhin, das hat zu wenig DPI.
Hättet ihr gerne das Banner oder den Skyscraper? Gut, wir haben eigentlich nur zwei Themen heute. Weil das ja hier so eine Sondersendung ist quasi, die wird auch nicht ewig gehen, so eine halbe Stunde ungefähr maximal, weil dann wollen, glaube ich, die Nächsten schon auf die Bühne und da müssen wir hier Platz machen.
Aber zwei spannende Themen haben wir.
Wir haben zwei spannende Themen. Das eine ist was auf heise.de die letzte Woche hochgekocht ist und zwar ziemlich laut und ziemlich kräftig,
was
mit Fotografie zu tun hat.
Fällt voll in dein Beuteschema derzeit.
Du musst das Mikro bewegen, okay.
Ich bearbeite das.
Fällt voll in mein Beuteschema. Und das andere ist was, das hast du angeschleppt und ich war erstmal gar nicht bewusst, was da passiert.
Aha.
Und da geht es nämlich um Outsourcing von
Fotobearbeitung.
Von Fotobearbeitung nach Indien.
Richtig. Da können wir mal drüber schnacken.
Ja, dann schnacken wir mal drüber. Also, was da hochgekocht ist, machen wir erstmal das letzte Thema, ne? Das Bildbearbeitung nach Indien.
Das ist, glaube ich, das komplexere Thema. Ja, das Ganze hat angefangen. Ich habe das mitgekriegt, der Steffen Stielpirat Böttcher, der ist ja so bekannt unter Fotografen, jedenfalls bei vielen Fotografen. Der hat sich etabliert, ich sag mal so eine Außenwahrnehmung als sehr hochpreisiger Fotograf, als sehr kreativer Fotograf. Durchaus mit dem Hang zum Besonderen. Also Steffen ist nicht unbedingt der Typ, der das Foto macht, was alle schon gemacht haben, sondern der versucht eigentlich auch alltägliche Dinge immer nochmal neu abzulichten.
Also oder das, was man im Allgemeinen sehr kreativ bezeichnet.
Genau. Ja. Außerdem ist er, finde ich, sehr bekannt geworden im Bereich der Hochzeitsfotografie. Da ist er wohl sehr erfolgreich und auch sehr gut gebucht. Und macht da eben auch jetzt eher nicht so die kleine Dorfhochzeit, sondern eben auch schon etwas größere Geschichten. Das ist erstmal super.
Und der macht Workshops.
Der macht Workshops, der macht, befeuert einen Videokanal, der macht viele Interviews. Sehr spannende Sache, kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Auf stilpirat.de ist sein Blog. Das ist erstmal alles ganz normal. So, und jetzt hat er aber was gemacht, seit Anfang des Jahres, was so eine kleine Welle ausgelöst hat. Und zwar hat er etwas getan. Er ist nämlich an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat gesagt, seit Anfang des Jahres experimentiere ich mit der Auslagerung der Bearbeitung meiner Fotos. Ich mache jetzt mal große Luftquotes, weil es sind nicht alle Fotos, aber vieler Fotos, nach Indien. Und
das hat eine Welle gemacht.
Ja, dem einen oder anderen blieb das erstmal so wie so ein fetter Kloß im Hals stecken, als er das gelesen hat. Und Moment mal, wie kann das sein? Ich finde, das Thema hat erstmal zwei Themen eigentlich. Das eine ist die Auslagerung der Bildbearbeitung.
Durch einen kreativen Prozess aus der Hand zu geben.
Richtig, also sollte der Fotograf eigentlich seine Fotos selber bearbeiten oder sollte er das jemandem geben, der das unter Umständen besser kann, der darauf spezialisiert ist? Sollte er das auslagern oder nicht? Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist eigentlich, wenn ich es auslagere, sollte ich es in ein Billiglohnland, also jetzt nicht zwingend Indien, aber sollte ich es in ein Billiglohnland auslagern oder sollte ich das nicht jemanden in Deutschland geben und das Geld in Deutschland lassen? Das sind eigentlich so die beiden Themen, die relativ kontrovers diskutiert wurden und da wurde eben auch viel vermischt bei diesen beiden Dingen. Aber das sind so diese beiden Kernthemen, die ich da so rausziehen konnte. Und ich muss gestehen, ich habe da jetzt relativ lange jetzt schon Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Das zieht sich schon eine ganze Weile. Und ich habe noch kein endgültiges Fazit für mich gefunden. Also zum ersten Thema, bleiben wir vielleicht erstmal beim allerersten Thema. Sollte ein Fotograf seine Fotos selbst bearbeiten? Dazu kann ich natürlich sagen, dass in der Geschichte der Fotografie, ne, wir früher Analogfotografie, Dunkelkammer, wir haben Negative gehabt, mussten in die Dunkelkammer gehen, Abzüge machen. Da war es durchaus üblich, dass der Fotograf seine Abzüge nicht selbst gemacht hat, sondern dass es eben den Laboranten gab oder den Künstler in der Dunkelkammer, wo der Fotograf halt hingegangen ist und hat gesagt, wie er es denn gerne haben möchte, in welche Richtung das gehen soll. Und dann kam der Laborant mit einer Entwicklung wieder raus, das wurde dann besprochen, dann hat der Fotograf gesagt, an der Stelle möchte ich es ein bisschen heller haben, an der Stelle ein bisschen dunkler haben, kannst du das Gesicht hier noch ein bisschen prominenter machen, den Kontrast noch ein bisschen anheben. Dann geht er wieder in die Dunkelkammer, macht wieder seinen Tanz.
Da gibt es mittlerweile online auch eine ganze Menge von diesen Worksheets, wo dann Fotografen, das sind von ganz berühmten Bildern, da siehst du dann ein Porträt von jemandem und da ist dann drauf gemalt so ein Kringel, da steht dann plus eins und da ist ein Kringel minus eins und da sind dann so diese Angaben für den Laboranten, für den Vergrößerer quasi, der das dann entsprechend umsetzt. Und das hat durchaus teilweise 3, 4, 5 Iterationen gebraucht, bis das Bild dann fertig war. Also 3, 4, 5 Mal das Ding von vorne neu zu machen. Und der Fotograf, der geht doch lieber raus und fotografiert, als das zu machen.
Das ist auch eine ganz eigene Kunstform. Also es ist, wer das mal gemacht hat, wenn man in der Dunkelkammer gestanden hat und hat versucht, seinen Abzug nicht einfach nur abzuziehen, so 30 Sekunden Licht aufs Papier und ins Entwicklerbad schmeißen, sondern wer sich das Ergebnis angeguckt hat und hat gesagt, ich will den Himmel noch ein bisschen rauskitzeln, ich will eine Unscharfmaske anlegen, das sind alles Techniken aus der Dunkelkammer. Wer das mal gemacht hat, der weiß, wenn du fertig bist mit Fotografieren lernen, dann fängst du erstmal Dunkelkammerlernen an. Das ist also ein völlig anderer Berufszweig.
Ist übrigens auch erstmal eine kurze Frage hier ins Publikum. Wer von euch fotografiert gern? Und von denen, die gerne fotografieren, wer bearbeitet gerne nach? Aber weniger, ne?
Also kommt schon zögerlich.
Das ist so dieses, ne, oh Gott, ich mache jetzt 1000 Bilder, weil ich jetzt am Wochenende irgendwie auf einem Festival war oder so. Und ich komme nach Hause und dann stehen da 1000 Bilder, eine große Wand von Zeug, das ich nachbearbeiten muss und dann wird es plötzlich so ein bisschen zur Buchhalterarbeit und zur Pflichtübung so ein bisschen. Und es gibt durchaus Leute, die mir gesagt haben, eigentlich habe ich aufgehört mit Fotografieren, weil ich habe zu Hause noch 5000 Bilder liegen.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Üble. Es ist halt so, wenn wir jetzt noch analog wären und keine Computer hätten mit Software wie Photoshop, wie Lightroom, wie Capture One oder sowas, dann wäre dieses Thema an dieser Stelle gar nicht so heiß, weil es wäre jedem völlig klar, dass es Leute gibt, die haben sich spezialisiert, die können in der Dunkelkammer die tollsten Sachen machen und dann holt man sich die ran und lässt die das machen und kümmert sich ums Foto. Die Technik hat es ermöglicht, dass wir als Fotografen die Bilder wahnsinnig gut selbst bearbeiten können. Das ist auch ein Lernprozess. Es ist durchaus immer noch, ich sag mal, sowohl ein technisches Handwerk als auch eine Kunstform, ein Photoshop, vernünftig zu bedienen und das da wirklich etwas rauszuholen, weil das ist auch nur ein ganz, ganz großer Werkzeugkasten, den man erstmal verstehen muss. Auch das muss und kann man aber lernen. Mit Lightroom haben wir es schon verdammt einfach, gute Ergebnisse zu perfekten Ergebnissen werden zu lassen, indem wir einfach ein paar Regler ziehen. Das versteht jeder Fotograf sehr schnell.
Es kostet trotzdem noch Zeit.
Es kostet immer noch Zeit, aber diese Technik hat es überhaupt ermöglicht, dass wir digitale Bilder selbst bearbeiten. Ansonsten wären wir auf diese Idee gar nicht gekommen. Dann hätten viele Leute gar nicht erst angefangen zu fotografieren. Und jetzt ist natürlich dieser Punkt, der ist ja jetzt nicht neu. Also viele Fotografen weltweit lassen Fotos bearbeiten, weil die kümmern sich um ihre Fotojobs. Die machen irgendwie eine Hochzeit nach der anderen in der Saison. Die haben gar keine Zeit, diese Tausenden von Bildern zu bearbeiten oder Fotobücher daraus zu machen, sondern die sind da, die begeistern die Gäste, die finden die richtigen Momente und dann liefern die ihre Speicherkarten ab und irgendeine dritte Person oder dritte Personen bearbeiten dann diese Bilder und machen unter Umständen sogar die Fotobücher klar, weil darauf sind die spezialisiert und der Fotograf bezahlt die dafür.
Tja, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Komplexes, nämlich das Ding in einen Billiglohnland auszulagern, in diesem Fall Indien. Und da war ja ein großer Teil der Empörung kam daher, dass sie gesagt haben, ja, warum macht das hier keiner, warum machen das die dort?
Genau, da sind ja die kleinen Kinder, die dann ausgebeutet werden.
Die dann in den Lightroom-Minen von Bolivien die Bilder also aus der Wand hacken mit Spitzhacken. Und
ja, das ist so dieser polemische Start, der sofort im Kopf losgeht. Mhm. Einfach durch die Medien sind wir so geprägt, dass wir einfach sofort sagen, also Indien, billige T-Shirts, wir sehen Berichte, wie da produziert wird, das kann einfach alles nicht gut sein. Deswegen geht die Polemik erstmal sofort los. Es gibt natürlich auch andere Kritiken. Also Beispiel ist jetzt eine Firma, ich habe jetzt den Namen hier nicht, irgendwas mit Pro Foto irgendwas, müsst ihr mal nachschauen.
Also nicht Pro Foto,
das nein, ist nicht Pro Foto, das ist die Firma irgendwie Pro Image Editors oder irgendwie sowas heißen die.
Und das sind die, wo der Steffen
hier outsourced. Genau. Das ist so die gerade ganz kräftig die Werbetrommel rühren. Die machen das schon jahrelang für Fotografen, hauptsächlich auch Hochzeitsfotografen in den Staaten. Da ist das auch sehr beliebt schon und Usus. Und jetzt schwappt das so ein bisschen nach Europa und nach Deutschland. Und wenn ihr dann auf die Webseite schaut und ihr seht dann einfache Bildanpassungen, also es ist so ein bisschen gestaffelt, was man da machen lassen möchte. Und dann gibt es dann so einfache Anpassungen wie Bild gerade rücken, Kontrast, Färbung, vielleicht noch einen kleinen Zuschnitt machen oder so etwas. Und ihr lest dann was von 14 Cent pro Bild. Dann geht natürlich sofort wieder das Polemik-Kopfkino an, oder? Das kann ja nicht funktionieren, 14 Cent pro Bild.
Ja, also man muss sagen, ich persönlich kenne ja diese Ecke der Welt relativ gut mit diversen Malen in Nepal und Tibet und Indien, wo ich schon dort war und wo ich halt auch die Leute kennengelernt habe und auch teilweise Businesses kennengelernt habe. Und ich finde das jetzt gar nicht anstößig, denen Arbeit zu geben, weil die können... Also zum ersten Mal finde ich überhaupt, wir müssen etwas globaler denken. Zum anderen, die können an diesen Wertschöpfungsprozessen mit vielen anderen Dingen nicht teilnehmen, aber mit dieser digitalen Welt können sie es plötzlich. Das ist doch das, was wir als Podcaster machen. Wir konnten früher nicht irgendwie Leute in Timbuktu erreichen mit unseren Sendungen. Heute können wir es und das ohne große Sendeanstalten oder sonst was. Das ist ein Teil dieser digitalen Ökonomie und nachdem ich jetzt dann viele Leute da drüben in der Gegend, so groß, ne, das ist riesengroß, ne,
aber so, Indien ist
in dem Teil der Welt auch persönlich kennengelernt habe und auch Businesses kennengelernt habe, finde ich so aus ganz persönlicher Sicht, die dürfen eigentlich schon ruhig ein bisschen was abhaben von unserem Wohlstand und für die sind dann diese 14 Cent richtig Geld. Da ist ein anderes Niveau. Also da, wo wir heute versuchen zu automatisieren, weil jede Handreichung eines Menschen irgendwie gleich richtig viel Geld kostet, da ist es da drüben noch ein bisschen anders. Da ist halt das Material ist da drüben wichtiger als bei uns. Also bei uns ist Material so der günstige Teil an der Produktion. Bei denen ist das Material der teure Teil an der Produktion, weil die beliebig viele Leute draufwerfen können erstmal. Übertrieben jetzt. Ich male jetzt schwarz und weiß.
Und das tun sie da auch. Also wir reden davon nicht in einer Firma, wo irgendwie 10 Leute sitzen und eure Aufträge abarbeiten wollen, sondern es sind hunderte von Mitarbeitern. Und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht für diese eine Firma werben. Da gibt es viele Angebote im Ausland und nicht nur in Indien, sondern überall. Man kann sich das mal genauer anschauen. Es gibt bei Ich meine, heißt das Foto, bei Foto.TV gibt es ein Interview?
Bei Foto.TV gibt es ein Interview mit dem Chef von dieser Firma. Es gibt direkt beim Steffen gibt es ein Interview. Der war ja vor Ort und hat sich das tatsächlich selber angeschaut dort, um zu sehen, ob das jetzt in irgendeiner Form hier...
Ja, es mag auch sein, dass er eingeladen ist, um ein bisschen Marketing zu machen. Ich kann es nicht beurteilen, aber zumindest kriegt man mal einen Einblick.
Ja.
Ganz interessant fand ich übrigens, er sagte, es gibt da einen Raum, der ist stockduster. Das wäre arbeitsrechtlich in Deutschland überhaupt nicht möglich, Bildschirmarbeitsplätze in ein dunkles Büro zu stellen. Er sagte, als sie da drin das Licht angemacht hatten, um zu filmen, ging ein Aufschrei bei den Mitarbeitern rum, sagen, ey, mach's Licht aus, weil die machen da Bildbearbeitung, die machen Farbanpassungen und je mehr Umgebungslicht die haben, desto verfälschter sehen sie diese Bilder.
Gut,
das heißt,
Moment.
Die wollen da so sitzen.
Wenn du jetzt aber zum Beispiel bei Kodak mal reinschaust, jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück, in der Filmherstellung, wo die also Film gemacht haben, da ist ein gewisser Teil des Prozesses auch im Dunkeln passiert, da mussten Mitarbeiter rumgehen. Und das war dann kein Problem. Also es gibt dann schon Regelungen. Die haben damals, glaube ich, auch ganz viele Blinde eingestellt, weil die brauchen kein Licht, um zu arbeiten, so ungefähr.
Ach ja.
Ist also, ne, das muss man dann immer schauen, wie es aussieht. Also generell habe ich da viel weniger Bauchweh bei dieser Idee, Bilder outzusourcen, Bearbeitung outzusourcen, als viele andere online. Ich merke es jetzt auch gerade. Ich habe ja mit Moni zusammen schreibe ich ja dieses Buch oder habe es geschrieben, dieses absolut analog Buch, das jetzt dann im September hier in Deutschland rauskommt. Und parallel dazu arbeiten wir jetzt mit dem amerikanischen Verlag, um das nach Englisch zu übersetzen. Und ich habe angeboten bekommen, ob ich die Übersetzung nicht machen will, weil mein Englisch okay ist dafür. Dann habe ich gesagt, ja, nee, will ich nicht, weil da werde ich verrückt. Ich habe das schon mal geschrieben, jetzt muss ich es nochmal schreiben. Nee, bitte nicht, das kann ich nicht. Und dann ist jetzt da eine Übersetzerin dran. Und diese Übersetzerin, ja, die macht natürlich jetzt Dinge. Ne? Die schreibt dieses Buch, aber sie, wenn ich Englisch schreiben würde, würde ich anders schreiben, weil sie kennt meine englische Stimme nicht. Das heißt, den ersten Draft, den ich von ihr bekommen habe, das war so, das klingt ja gar nicht nach mir. Und Moni auch so, nee, das sind wir nicht. Und genauso sehe ich das da auch. Ne? Jetzt ist da eine andere Person da, die plötzlich mit deiner kreativen Arbeit irgendwas tut. Und dann habe ich mich mit ihr kurz geschlossen. Wir haben ein paar Sachen besprochen. Ich habe ihr ein E-Book gegeben, was ich schon mal auf Englisch geschrieben habe, damit sie kennenlernt, wie ich Englisch spreche oder schreibe. Und daraufhin hat sie dann ihre Übersetzung angepasst, hat es mir nochmal gezeigt und ich gucke es mir an und sage, ja, so damit kann ich leben. Das ist dann schon eher ich. Aber in dem Moment, wo jemand anders dann diese Arbeit übernimmt, habe ich ja wieder kreative Ressourcen frei und kann jetzt ein neues Buch schreiben. Die Zeit hätte ich sonst mit Übersetzen irgendwie in den Sand gesetzt.
Ja, das läuft bei der Bildbearbeitung ja auch ganz ähnlich. Die Bearbeiter sprechen ja auch mit dir ab, was du für einen Stil haben willst. Soll das schwarz-weiß sein, soll das Farbe sein, soll das retro sein, soll das kontrastreich, soll das hell, soll das dunkel sein. Also da hat ja jeder so seine Vorstellung, was er haben will. Und in die Richtung wird das Ganze getweakt. Steffen meinte irgendwie, sie gucken sich dann auch dein Portfolio an, wenn du was hast online und versuchen dich zu verstehen. Man kann da irgendwie Testbilder hochfahren und mit denen reden. Also das ist schon wirklich, das läuft auf einem professionellen Niveau. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Klitsche oder sowas. Ich muss sagen, ich habe trotzdem Bauchschmerzen damit. Das ist, ich meine, ich trinke.
Warum hast du denn die Bauchschmerzen?
Ich kann dir das nicht mal beziffern. Ich versuche irgendwie seit Wochen dahinter zu kommen, wo es mich eigentlich drückt. Weil auf der einen Seite hörst du von Indien, weißt du, Frauenvergewaltigung und Politik tut nicht so richtig was dagegen. Es ist einfach so dieses Land, das im Augenblick bei mir durch die Medien in dem Kopf erstmal so eine ablehnende Haltung hat.
Und dann kommt. Aber du warst ja auch noch nie dort.
Natürlich nicht. Und da auf der anderen
Seite. Also ich sehe das komplett anders.
Auf der anderen Seite siehst du so einen Betrieb, der nach amerikanischem Vorbild da geführt wird, wo man jetzt auch drüber streiten kann, ob das jetzt gerade das beste Vorbild ist, aber es wird jetzt nicht nach indischen Maßstäben, sondern nach westlichen Maßstäben geführt. Da sind festangestellte Leute, die verdienen im Verhältnis zu dem, wo sie leben, sehr gut. Die haben Urlaubszeiten, die haben moderne Arbeitsplätze, die haben offensichtlich, was man so in den Interviews zumindest sehen kann, wo jetzt natürlich die Gegenseite auch sagen kann, naja, wenn du da hinfährst mit der Kamera, dann wirst du immer Friede, Freude, Eierkuchen sehen, haben die Spaß. Zudem, wenn du da hinfährst, siehst du sowieso immer nur lachende Gesichter, kann ich sagen, ja Leute, wenn ich zu euch hier in Deutschland in die Firma komme, dann wird der Chef auch sagen, hier kommt ein Kamerateam durch, guckt mal alle freundlich, dann werdet ihr auch freundlich sein. Und es ist ja auch so, dass man 150 Tage im Jahr hat man eigentlich Spaß auf seiner Arbeit, es sollte jedenfalls so sein. Und die 50 Tage, wo man mal Stress mit dem Chef hat oder sowas, die gibt's überall.
Ich nicht. Ich habe keinen Stress mit dem Chef.
Du nicht, du bist ja selbstständig. Nee, es ist ja aber so, dass, ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und auch ich kaufe auch fair gehandelten Kaffee, aber ich habe jetzt deswegen ja nicht die Vorstellung, dass der Kaffeebauer da vor Ort irgendwie 10 Euro fürs Kilo kriegt. Der kriegt er ja nicht. Also insofern ist immer die Frage, warum habe ich eigentlich ein Problem damit? Ich verstehe das eigentlich gar nicht so richtig.
Ich kann jedem raten, schaut es euch einfach mal an. Geht mal dahin. Ich bin in Darjeeling auf der Teeplantage rumgelaufen. Ich habe mir die Leute dort vor Ort angeguckt und ich war jetzt nicht speziell bei solchen Businesses, aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Und für mich gibt es da überhaupt keinen Bauchweh, ganz im Gegenteil. Das sind Menschen, die haben Recht zu leben, die haben Recht auch, sich was zu verdienen. Und wenn sie das auf die Art und Weise machen und indem sie eben moderne Medien einsetzen, das Internet und Co., umso besser, finde ich cool.
Es ist bei mir allerdings so, dass ich eigentlich sowieso, ob Bauchschmerz oder nicht, ist eh scheißegal, weil in der Zeit, die ich brauche, selbst um irgendwelche Smart-Previews denen hochzuladen für Bearbeitungszwecke, habe ich es auch selbst gemacht.
Das liegt aber an deiner Leitung.
Natürlich. Also für mich kommt es eh nicht in Frage.
DSL bis 1000.
2000.
Bis 2000 ja, ja. Jetzt, okay, alles
bis 2000.
Klar. Arme Sau.
Bis zu.
Lass uns mal das Thema
so viel zum Schwierigen. Was mich interessieren würde, ist natürlich die Hörer. Also ich weiß nicht genau, welche Folge das ist hier. 400 und Krug. Schaut mal in die Shownotes und hinterlasst mal bitte euren Kommentar. Also es geht mir jetzt nicht darum, dann einen Streit vom Zaun zu brechen, sondern ich möchte wirklich eure ehrliche Meinung hören. Wäre das für euch ein Thema? Eure Bildbearbeitung von Hochzeiten oder Familienfeiern auszulagern und dann eben auch nach Indien?
Wobei das eher die Profis anspricht. So den Hobbyisten,
ja,
glaube ich.
Bei dem Preis, also wenn du irgendwie als Hobby irgendwie eine Abi-Feier gemacht hast nach 2000 Fotos und du zahlst hinterher, weiß ich nicht, 40 bis 80 Euro für die Bearbeitung?
Ja.
Ist das für euch ein Thema? Ist das interessant? Habt ihr noch Fragen dazu? Soll ich einen Steffen interviewen? Oder schreibt mal in die Shownotes. Interessiert mich mal, wie ihr dazu steht.
In die Kommentare.
In die Kommentare, was habe ich gesagt? In die Shownotes.
Happyshooting.de.
Ja, genau.
Geht da mal einfach hin.
Ich habe noch kein Fazit.
So, ich nehme jetzt mal das Gerät hier aus der Hand.
Das Zepter.
Das Zepter. Nein, wir sind ja noch gar nicht so weit. Wir wollen mal ganz kurz zwischendrin einen Werbeblock einschieben. Und zwar bedanken wir uns mal wieder in aller Herzlichkeit bei unserem langjährigen Sponsor enjoyyourcamera.com, weil die uns ja immer tolle, schöne Sachen zum Testen schicken und das machen die so zuverlässig. Jetzt sind wir so wieder mal knapp so am Niedrigstand, also die Kisten geben nicht mehr so viel her und vielleicht hört Ingo zu, schick uns neue Sachen.
Ja, wir brauchen Spielzeug.
Ja, was wir dann auch verlosen. Heute verlosen wir nichts, weil wir hier so ein bisschen auf der Bühne ist das schwierig, ohne am Rechner zu sitzen, aber nächste Woche geht's weiter. Nee, wir haben echt nichts mitgebracht, das tut uns echt leid. Das Publikum sagt oh. Und dann bedanken wir uns natürlich auch noch bei Jimdo. Nee, aber Moment, Enjoy Your Camera, Happy Shooting 2015 ist unser Gutscheincode, da kriegt ihr 5% auf eure Bestellungen aller möglichen Fotogadgets, vom Lichtzelt über das Objektiv, über Knöpfe für die Kamera, über...
Und ich kann es nur noch mal betonen, man kann die Sachen auch anders einsetzen. Also man kriegt auch 5% auf so kleine Taschen, wo man so Speicherkarten reinpacken kann. Mhm. Die ist exakt so groß, dass mein neu erworbener Fraktalfilter da reinpasst. Das ist eine super Filtertasche.
Du meinst den Filter mit dem Schlagring?
Ja, genau. Die ist super geschützt da drin, das ist echt geil.
Ich kann mir immer noch lustig, wie das aussieht. ja, aber hübsche Bilder macht man damit. Nee, und dann noch ganz kurz Jimdo. Jimdo hat, haben wir jetzt, glaube ich, fast ein Viertel, nee, über ein Vierteljahr schon dabei. Ich habe früher Websites gebaut für Kunden. Und die Kunden sind dann immer wieder so aus allen Wolken gefallen, wenn ich gesagt habe, ja, das kostet dich 3000 Schlappen, wenn das richtig gut werden soll mit Interaktiv und allem Scheiß. Mittlerweile, wenn mich jemand fragt, sage ich, geh mal hier zu Jimdo und wirf da irgendwie 4 € im Monat rein und bau dir das Ding einfach selber. Du kannst das selber pflegen, du kannst da selber irgendwie deine neue Telefonnummer reintragen, du kannst einen Blog haben, einen Shop, Sachen verkaufen und das irgendwie mit Point und Click und... Es sieht auch noch professionell aus. Also diese Templates, die da verwenden, haben Hand und Fuß.
Ja, die sind wohl besser geworden. Also wir hatten Kommentare gekriegt von Leuten, die hatten bei Jimdo mal reingeguckt.
Als wir sie frisch hatten.
Als wir sie frisch hatten. Ja, Jimdo, das habe ich mir mal angeguckt. Ja, das kannst du ja vergessen. Und dann hat er dann noch mal reingeguckt. Und ja, die haben jetzt ein bisschen modernere Templates. Und sie arbeiten auch noch
daran. War dann ganz kleinlaut. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich. Auch heute wieder keine Hörerseitenbesprechung, weil wir das nicht vor uns haben.
Sind gerade unterwegs hier, ja.
Ihr dürft aber da 20% wegstreichen. Also normal kostet es, glaube ich, einen Fünfer im Monat. Wenn ihr den Gutscheincode Knollepolle verwendet, dann kriegt ihr das für 20% weniger, 4 Euro im Monat. Und zwar auch über die Zweijahresverträge. Also der Pro-Vertrag über 2 Jahre, so richtig mit lange viel sparen. Ja, und wir kriegen eigentlich nur gutes Feedback.
Ja, bisher eigentlich ganz okay. Sind auch tolle Hörerseiten dabei. Wie gesagt, nächstes Mal besprechen wir mal wieder eine.
Genau, geht mal auf jimdo.de und sagt denen mit Knollepolle, dass ihr von uns kommt, und dann freuen die sich noch mehr und bleiben auch noch ein bisschen bei uns.
Das fand ich übrigens ganz lustig. Knollepolle war, ein Hörer hatte sich gemeldet und hatte gesagt, der Code würde nicht funktionieren. Der hatte sich, glaube ich, aus Indonesien gemeldet, oder ich weiß jetzt nicht ganz
genau. Geht der nur in Deutschland?
So, und dann ging das nicht. Und dann hatte sich der Chef, oder weiß nicht, was der Chef war, jedenfalls einer von Jimdo, hatte sich gemeldet und sagte, ah, ja, okay, ja, danke für die Information. Wir hatten es für DAC, also für DACH, freigeschaltet, weil da sind wir jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass von da einer kommt. Aber jetzt haben sie das auch noch eingetragen, sodass er den Gutschein einlösen konnte. Also danke, Jimdo, dass ihr da schnell reagiert habt.
Genau, und danke überhaupt an alle, die uns unterstützen. Ja, wir kommen zum ernsten Teil des Podcasts. Bisher war ja alles nur lustig, ne? Ja. So, Outsourcing und so weiter. So,
jetzt
machst du mal ein Selfie?
Ja.
Wir machen mal kurz ein Selfie mit Publikum. Alle mal winken. Super. Gut. Ja, apropos Selfie, ne? Das ging jetzt letzte Woche mal durch Heise, ein Kommentar von Sascha Steinhoff, der, ich habe das Ding abends Moni vorgelesen, die saß irgendwie strickend auf dem Sofa und ich habe sie vorgelesen und wir saßen dann beide irgendwie mit Tränen in den Augen voll Lachen da. Und dann dachte ich, das Ding muss ich hier auf Happy Shooting bringen, wir lesen das jetzt mal vor. Ich lese das jetzt komplett vor.
Dürfen wir das überhaupt?
Ja, das ist ein Podcast und so, das ist alles in Ordnung. Ja,
Quelle Internet.
Quelle heise.de, ne? Sascha Steinhoff geht dahin, wir verlinken den Beitrag natürlich auch. Der hat Furore gemacht und zwar folgendermaßen, ne? Ein Selfie am ausgestreckten Arm verformt die Gesichtszüge des Porträtierten äußerst unvorteilhaft. Aus ästhetischen Gründen wäre es naheliegend, auf Selfies komplett zu verzichten. Leider ist das keine Option. Nun hat die Industrie den Selfie-Stick entwickelt und der selbstverliebte Zirkus kommt erst richtig in Fahrt.
Ganz kurz vielleicht dazwischen. Hat jemand einen Selfie-Stick?
Hier? Ah, da hinten.
Ach, super.
Sehr schön. Ich lese weiter. Das vergangene Jahr 2014 stand ganz im Zeichen des Selfies. Nicht einmal die Fußball-WM blieb vor dem obskuren Hype verschont. Wer im Jahr 2015 auf eine Normalisierung der Verhältnisse gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Es hat sich zwar inzwischen herumgesprochen, dass die klassische Selfie-Perspektive am ausgestreckten Arm eher selten für schöne Porträts sorgt. Bedauerlicherweise hat man dafür eine technische Lösung gefunden. Mit der künstlichen Armverlängerung durch den Selfie-Stick kann man die Aufnahmedistanz bequem verlängern. Seit die billigen Nachbauten des originalen QuickPod den Markt überschwemmen, sind diese überdimensionierten Smartphone-Halter omnipräsent. Ich bin, um das gleich vorweg einmal klarzustellen, kein Fan von Selfies, aber Selfie-Sticks sind schon spannend. Sie machen das moderne und oft eintönig sichere Leben irgendwie aufregender. Insbesondere für diejenigen, die durch eine unglückliche Fügung des Schicksals neben dem stolzen Selfie-Stick-Besitzer stehen. Beispiele gefällig? Bei der Tour de France sind aufdringliche Selbstdarsteller unter den Fans seit jeher ein Problem und nicht immer ist jemand zur Stelle, der den Selbstdarsteller elegant aus dem Verkehr ziehen kann. Früher mussten sich die Fahrer an steilen Etappen wie nach Alpe d'Huez durch eine Wand von mit den Armen gestikulierenden Wahnsinnigen kämpfen. Das war schlimm genug. Inzwischen sind nicht wenige dieser Selbstdarstellungsspezialisten mit einem Selfie-Stick bewaffnet. Der deutsche Fahrer John Degenkolb, immerhin einer der besten seiner Zunft, ist in diesem Jahr schon am Selfie-Stick eines Fans hängen geblieben. Ein Sturz konnte Degenkolb glücklicherweise verhindern. Probleme werden auch von Museen und Fahrgeschäften auf Volksfesten und in Freizeitparks berichtet. Es dürfte kaum eine Sehenswürdigkeit geben, vor der nicht Herrscharen vor Touristen mit ihren Stöcken herumfuchteln. Im Restaurant, in der Straßenbahn und selbstverständlich auch beim Ego-Selfie vor einem frischen Autounfall. Selfie-Sticks sind eine fotografische Allzweckwaffe im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht einmal auf Entwicklerkonferenzen ist man sicher. Es gibt inzwischen eine Reihe von Verboten und noch viel mehr diplomatische Hinweise, in welchen Situationen es für die Umgebung eher störend ist, wenn einer mit einem langen Metallstab hantiert. Genutzt hat das alles wenig. Der Siegeszug der Selfie-Sticks scheint nicht aufzuhalten zu sein. Viele ihrer Besitzer piesacken ihre Umgebung nach wie vor mit großem Vergnügen oder zumindest einer bemerkenswerten Ignoranz. Kurz gesagt, es reicht langsam. Nur, was kann man gegen eine Horde wild gewordener Selbstdarsteller tun? Den ersten Schritt hat dazu einer unserer Leser im Forum getan. Er hatte die Selfie-Sticks recht treffend als Deppenzepter bezeichnet. Das ist ein wirklich schönes Wort, aber selbst Google findet dazu gerade mal 8 Treffer. Ich möchte Sie darum bitten, das gemeinsam mit mir zu ändern. Verwenden Sie das Wort Deppenzepter möglichst häufig. Es muss bekannter werden. Posten Sie es in Foren und benutzen Sie es ruhig, wenn im Real Life wieder so ein fotografierender Lümmel seine chromglänzende Extension ausfährt. Das ist vermutlich der einzige Weg, wie man den Selfie-Stick-Gebrauch jetzt noch eindämmen kann. Mit der gleichen Masche hatte vor einiger Zeit die Komiker von Genial daneben großen Erfolg. Erinnern Sie sich an die seltsamen Tribals, die sich damals viele junge Menschen über den Steiß tätowieren ließen? Seitdem die Sendung hierfür den Begriff Arschgeweih eingeführt hatte, sind diese Tätowieren recht zügig aus der Mode gekommen. Das sollte mit den Selfie-Sticks doch auch funktionieren. Bitte unterstützen Sie mich. Das Minimals in unserer Kampagne ist ein eigener Wikipedia-Eintrag für das Deppenzepter.
Ja, das sollte doch zu schaffen
sein. Das war der Beitrag und ich bin wirklich zusammengebrochen. Deppenzepter ist ja so ein schönes Wort. Ja, und dann kam gestern der Update. Und zwar, ja, gab es eben dann doch Reaktionen. Es sind Dinge passiert innerhalb von einer Woche. Und da stand jetzt, seit gestern steht das unter dem Beitrag. Der Kommentar zum Deppenzepter hat in den letzten 2 Tagen einige Wellen geschlagen. Hier für Freunde und Feinde des Begriffs eine kurze Übersicht, was inzwischen passiert ist. Erstens, am gleichen Tag, als der Kommentar online ging, wurde die Domäne deppenzepter.de und deppenzepter.com registriert. Unter beiden URLs sind inzwischen Inhalte hinterlegt. Zweitens, zu Beginn der Recherche fand Google nur 8 Suchergebnisse für den Begriff Deppenzepter. Nur 2 Tage später ist die Zahl der Suchergebnisse schon auf 2600 geklettert und die Tendenz ist schnell steigend. Drittens, in der Wikipedia wurde zeitnah der Begriff Deppenzepter angelegt und auf Selfie-Stange weitergeleitet. Inzwischen ist das Deppenzepter zur Löschung vorgeschlagen. Die Diskussion über das Für und Wider des Deppenzepters in der Wikipedia wird seitdem erbittert geführt. Von hier ein lieber Gruß an die Wikipedia-Admins. Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, egal wie ihr den Begriff findet. Nun ist er da. Viertens. Die Österreicher wollen das deutsche Deppenzepter ebenfalls nicht übernehmen, jedenfalls nicht im Original. Sie plädieren stattdessen für das leicht modifizierte Deppenzepter. Kritische Rückmeldungen aus Bayern gab es bisher nicht, sie werden aber in Kürze erwartet. Fünftens, auf der Facebook-Seite zu CT Digitale Fotografie ist die Meldung zum Deppenzepter der mit Abstand populärste Post dieser Woche, gemessen an Lesern. Und sechstens, auf unserem Twitter-Account hat das Deppenzepter noch nicht so richtig eingeschlagen. Der Hashtag Deppenzepter ist trotzdem schon fest etabliert. Und siebtens, in den Google Groups wurde das Deppenzepter als Wort des Jahres 2015 nominiert.
Ja, ja, super.
Ich meine, völlig cool. Also, das gibt Applaus. Ja, sorry, ne? Der eine hier, der jetzt so ein Ding hat, aber du machst es ja professionell, nicht wahr?
Zwei.
Na gut. Nichts für ungut. Moment, was kam da? Sag's nochmal. Du fotografierst damit nicht, du machst Video damit. Okay, jein, gut. Ja, wobei du bist ja der den Podcast-Film macht, ne? Das, also eigentlich, da wollen wir auch rein, ne? Das heißt, wir sagen es mal, Anwesende ausgenommen, nicht wahr? Ja, aber der Begriff ist herrlich, herrlich.
Ja, der Begriff ist erstmal super und es geht ja nicht darum, dass diese Stange an sich einfach Kappes ist, sondern es geht darum, dass ein Großteil der Besitzer und Nutzer dieser Stangen damit nicht unbedingt verantwortungsvoll umgehen. Das ist genau wie so ein Multikopter nicht zwingend ein Scheißwerkzeug ist, aber damit irgendwie 2 Meter über die Köppe bei einer Großveranstaltung ist einfach mal nicht schlau.
Ist das so ein bisschen wie jetzt rede ich wieder davon, wie alt ich bin, aber ist das so ein bisschen wie als Handys irgendwie anfingen so, am Anfang hatten die noch so einen Arschlochfaktor, am Anfang waren die nur für so reiche Leute cool und dann, das waren halt alle Arschlöcher und dann hat man irgendwann so, naja, dann wurde es billiger und dann hat plötzlich jeder eins gehabt und dann war es wieder gesellschaftsfähig. Ist aber ein Selfie-Stick auch so, dass dann irgendwann einfach so, das ist normal, dass du mit so einer Stange rumrennst?
Ja, ich denke mal, wenn du ein Handy in der Hand hast oder hier so einen kleinen Knopf im Ohr und einfach dich lauthals im Zug unterhältst, wo dann also der Nachbar dann vielleicht am Ende auch fragt, mir ist noch was unklar am Gespräch, kannst du mir das nochmal erklären? Das kann halt störend sein, aber wenn du so eine Stange hast, das kann ja auch echt gefährlich sein.
Kannst du, gibt es mit Sicherheit schon irgendeinen koreanischen Hersteller, der Handys mit eingebautem Deppenzepter herstellt, was unten so rausziehen kann? Das
ist schon fertig.
So wie ziehst du die einfach so raus und schiebst, ja genau, wie so eine Radioantenne früher, ne, so.
Ja, das Teleskop. Ja, was gemacht werden kann, wird gemacht werden.
Ich vermute, dass das kommt. Ja. Gut, ja. Lassen wir euch mit diesem Bild nach Hause gehen. Wir sind jetzt auch hier durch, die Zeit ist, wir haben 3 Minuten noch.
Wir sind
noch.
Ziemlich gut in der Zeit, das ist recht ungewöhnlich für uns.
Ja, wenn wir müssen, können wir. Ne?
Ihr hättet aber auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Publikumsfragen zu beantworten, bis hier die Strömungen auftauchen.
Ist genau das Ding. Also geht es jetzt hier sofort weiter auf der Bühne? Ansonsten,
um 17 Uhr, deswegen. Solange ihr euch keiner wegscheucht, seid ihr am Drücker.
Dann machen wir das jetzt mal für Publikums.
Für die es jetzt gerade nicht gehört haben, weil Brocco war ein bisschen weit weg.
Ach stimmt.
Vielleicht lasse ich mir einfach von euch die Spuren geben. Dann mische ich das mit zusammen. Also es geht darum, ob noch Hörerfragen da sind. Hat mal Hand hoch, hat noch irgendjemand eine Frage?
Du musst dann ins Publikum. Und zwar ohne deinen...
Ja, das kriege ich schon hin.
Du nimmst das.
Will noch irgendjemand was wissen über... Den Podcast Fotofragen über Fotografie. Allgemein.
Da kommt eine. Geh mal dahin mit dem.
Ich komm mal dahin.
Ja, mich würde vor allem interessieren.
Moment. So nehmen wir normalerweise. Mich würde vor allem interessieren. Nimm das Große auch noch dazu.
Das ist das Thema, das ihr am Anfang hattet, das Erste. Ich kann mir jetzt als absoluter Laie nicht vorstellen, und für mich ist es ein wichtiger Punkt, bei einer das Bild zu bearbeiten, weil dort hole ich erst wirklich was raus. Ja. Jetzt ist er vielleicht Profi und euer Bild ist am Anfang schon so ziemlich perfekt, ja, dass das geht, aber also ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass ich das aus der Hand gebe, weil dann entsteht das Bild erst im Lightroom, Photoshop, was auch immer. Das ist bei euch nicht so?
Ich vermute, dass das tatsächlich so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Amateur und Profi. Dass du, also ich sehe es ja bei meinen Bildern, ich gehe dann an Bilder schon ran. Achso, jetzt muss ich wieder hier reinreden.
Ich glaube, wir nehmen. Ich lasse mir einfach die Spuren gehen.
Genau. Das war bei mir ganz lange auch so, dass ich die Bilder. Dass ich mir erst, wenn das Bild fertig war, aus der Kamera kam, dann überlegt habe, was will ich eigentlich damit machen. Und dann quasi schon mal so eine Session gemacht habe, wo ich mir dann halt, probier mal das und guck mal, was rauskommt und das ist cool, das sieht nicht so gut aus. Und das ist ein Lernprozess, der durchaus auch ein paar Jahre dauern kann. Und mittlerweile bin ich viel mehr so am Arbeiten und so arbeiten eben viele, die das schon lange gemacht haben, dass ich schon beim Fotografieren ziemlich genau weiß, wo das Bild hin soll, dass ich es dann entsprechend auch fotografiere. Und wenn ich mir jetzt so einen Hochzeitsfotografen anschaue, der wird das genauso machen. Der hat seinen Stil, da gibt er quasi eine Vorgabe, wo hinterher relativ klar ist, wo das Bild hin soll. Und dann würde ich mich, glaube ich, gar nicht so unwohl fühlen. Wenn ich weiß, dass der, der es bearbeitet, das in meinem Sinne tut, dann kann ich mehr das tun, was mir Spaß macht, nämlich Bilder machen und muss mich nicht so... Aber klar, wenn du das eben nicht so tust, sondern erstmal sagst, ich gucke, was ich da gemacht habe und hinterher versuche ich da mal das Beste draus zu machen, dann ist das ein ganz wichtiger Teil deines Prozesses und den kannst du nicht aus der Hand geben.
Es ist auch tatsächlich so, dass du im professionellen Bereich, also wir reden jetzt nicht irgendwie von Hobbyfotografen, sondern wenn du im professionellen Bereich gebucht wirst, zum Beispiel für eine Hochzeit, wirst du ab einem bestimmten Level nicht mehr gebucht, weil du der Billigste bist, sondern du wirst gebucht, weil der Stil deiner Fotos passt. Und zu dem Stil gehört natürlich auch die Tonung, also der Look, den man auf die Bilder gibt.
Also deine Sprache quasi.
Aber es gehört eben, die Bildsprache ist aber mehr als nur die Farbe. Sondern die Sprache ist, welchen Ausschnitt wähle ich, bin ich fähig, auf so einer Veranstaltung die richtige Situation so zeitig zu erkennen, dass ich mit der Kamera sie auch einfange. Von wo fotografiere ich, in welchen Winkeln, wie setze ich das Licht. Das hat ganz, ganz viel Einfluss darauf, wie das Bild hinterher wirkt. Und es ist dann tatsächlich irgendwann ab einem bestimmten Punkt so, dass du die Fotos so fotografierst, dass sie eigentlich schon, wenn sie aus der Kamera kommen, für einen Großteil der Betrachter ein Wow-Bild sind. Das sind einfach schon mal tolle Fotos. Und dann gibst du unter Umständen halt wirklich nur noch deinen Look drauf. Also manchmal musst du sie vielleicht doch mal ein bisschen gerade drehen oder auch ein bisschen schräg drehen. Oder du sagst, ich will die Schatten ein bisschen bläulich einfärben oder solche Späße machen. Das ist dann so dein Stil, den du irgendwo hast, für den du gebucht wirst. Aber das ist halt genau das Thema. Wenn du halt sagst, okay, ich mache die Schatten immer ein bisschen blau und ich mache den Kontrast immer ein bisschen hoch und ich mache in den Bereichen mache ich immer ein bisschen so und dann mache ich, oder ich habe vielleicht sogar ein Preset, was ich auf die Bilder schmeiße und dann anpasse. Das ist, wer das schon mal ausprobiert hat, so ein Preset, das geht meistens nicht einfach mal so durch, sondern man muss immer ein bisschen tweaken. Aber dieses Tweaken, das muss ich eigentlich nicht selbst machen. Also im Grunde genommen, wenn ich jemandem erkläre, wo ich hin will mit den Bildern und der mich versteht, kann der das genauso gut tun. Mhm. Das ist allerdings auch wieder ein Argument, wo ich sage, weil das sind genau diese 14-Cent-Anpassungen, bisschen gerade machen, bisschen Tonalität, bisschen Kontrast, bisschen Licht. Das ist wieder das, wo ich sage, wenn ich vernünftig im Vorfeld fotografiere, und wir reden ja vom Pro-Bereich, und ich habe meine Fotos und ich habe 100 Bilder im selben Licht gemacht, dann brauche ich in Lightroom nur das erste Bild tweaken und 10 Sekunden später sind die anderen 99 Bilder ja auch richtig. Warum soll ich sie denn irgendwo hochladen?
Also für mich greift da immer so ein bisschen so diese 80-20-Regel, wie bei ganz vielen Sachen. Das, was Ihnen aus der Kamera rauskommt, ist 80% des Bildes und die letzten 20, das ist tatsächlich dann... Ja. Sind leichte Korrekturen. Also diese ganz wilden Sachen wie ich fange jetzt an und mache hier noch mit Ebenen und klone hinten noch irgendwas weg und mache hier noch was dazu und so diese Photoshop-Sachen, die mache ich eigentlich gar nicht.
Das wäre übrigens wieder ein Argument, wo ich sagen würde, ja, das würde ich zum Beispiel, weil wenn ich große Mengen habe, auch gerne auslagern wollen, wobei wieder die Frage ist, wem will ich das auslagern?
Du meinst Laternenmasten rausklonen und sowas.
So. Mhm. Also wenn du jetzt auf Veranstaltungen unterwegs bist, oder machst Fotos irgendwie auf einer Weide und das ist einfach eine super Location, aber so wie das Licht eben steht, musst du in die Richtung fotografieren, wo dieser blöde Weidezaun ist. Und das ist
du kannst bei Hochzeitsbildern immer die Schwiegermutter rausklonen lassen.
Ja,
aus allen Bildern.
Ja, aber nimm mal so einen Zaun oder machst jetzt hier Fotos und willst jetzt hier, was weiß ich, dass der Beachvolleyballplatz aus irgendeinem Grund weg ist, weil er einfach nicht dazu passen würde. Oder, also nur als Beispiel. Und das ist jetzt irgendwie auf 30 Fotos drauf, die aber dir so wichtig sind.
Genau, oder klonen Sie uns bitte hier ins Publikum noch 50 mehr Leute oder so.
Ja, also wenn du sowas machen willst, dann musst du schon verdammt gut sein.
Die sind halt dann alles Inder, ne? Das ist dann...
Ja, Chris nimmt das nicht ernst. Also schreibt einfach in die Kommentare. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht.
Gibt's sonst noch Fragen? Will noch jemand was wissen? Moment, machen wir hier mal mit zwei Mikros. Genau, du wirst jetzt hier...
Ja, Micha.
Wer bist du denn?
Micha. Ich sehe das eigentlich genau anders als Rico. Ich bin leidenschaftlicher Fotograf, aber absolut kein Profi und ich habe auch von dieser ganzen Hintergrundarbeit, Lightroom und Photoshop, ich kenne das zwar, aber damit kann ich null umgehen. Ich würde so einen Dienst begeistert annehmen, auch wenn ich nicht so die Menge an Fotos habe, wie ihr sie habt, aber ich habe doch schon größere Events, wo ich doch schon einige Fotos so mache, die ich für mich und den Eigenbedarf eigentlich sehr schön finde, aber dankbar wäre, wenn da jemand einfach einen Blick drüber wirft und wenn das nur Kleinigkeiten sind, die der Verbesserung des Bildes dienen, ich würde das sehr gerne in Anspruch nehmen. Mhm. Also gar nicht so, wie Rico das sieht. Mhm. Ne? Ich hätte auch kein Problem mit dem Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sehe ich das ähnlich wie du.
Da ist Zeitgeld, oder?
Genau, ich treibe mich viel in Südostasien rum und da weiß ich, dass das da ja ähnlich ist mit der Bezahlung und solchen Geschichten. Ja. Und da finde ich das, sollten die ruhig das Geld mitverdienen.
Und für die ist das echtes Geld.
Genau, ja,
und das,
richtig
das sind für uns
genau,
tatsächlich
für
uns Nonsens,
ist es Peanuts. Und dadurch macht es für mich aber auch als Privatperson, das dann auch einfach diesen Dienst zu nutzen. Einen deutschen Dienst könnte ich vermutlich ja gar nicht bezahlen.
Das kannst du dann als Hobbyfotograf dir kaum leisten. Also da musst du wirklich dann schon großes Geld mit
genau,
verdienen.
Genau, deswegen denke ich ohne weiteres, es gibt immer für und wieder für diese Dienste. Ich würde ihn begrüßen und ich werde sicherlich auch auf eure Seite gucken, in der Hoffnung, dass ihr es vernünftig verlinkt habt.
Ja, mit Sicherheit.
Dankeschön.
Oh, Drohungen aus dem Publikum. Oh,
Erwartungshaltung wird aufgebaut.
Ja, aber ihr seht schon, ne, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen.
Ja.
Das ist dann übrigens auch die Geschichte, wer es nicht selbst bearbeiten möchte, der hat natürlich heute in den Kameras auch tolle Presets und kann dann JPEG hinten rauswerfen und dann sind die Bilder halt schon fertig. Dann sind sie halt alle über einen Kamm geschert, aber es ist zumindest mal eine Kontrast- und Farb- und ein bisschen eine sonstige Bearbeitung mit drin.
Ja.
Das muss nicht schlecht sein.
Richtig. Man darf es halt nicht verwechseln mit irgendwie Instagram-Arbeiten oder sowas, sondern es geht dann wirklich...
Ach, Instagram ist auch cool, komm.
Ja, ist auch cool. Können die einen wahrscheinlich auch machen, wenn man denen irgendwie die RAW-Files hinschmeißt und sagt, mach mal Instagram-Look drauf, machen die das auch.
Das kriegen die hin, ja. Oh, hier ist noch eine Frage. Komm mal kurz an die Bühne. Du bist der?
Ich bin der Dennis und ich wollte nur mal wissen, es gibt ja auch so, schon alleine auch im Photoshop gibt es das ja.
Komm ein bisschen vor wegen dem Lautsprecher her.
Es gibt ja auch alleine schon im Photoshop die Möglichkeit dann, wenn man dann die Bilder aus der Kamera irgendwie entwickeln will, dass man da einfach den Automatikmodus benutzt. Wenn man da jetzt nicht so die Ahnung hat und dann große Mengen an Bildern macht, dann kann das doch eigentlich auch schon eine gewisse Verbesserung sein, wenn man irgendwie so Tools hat. Dann einfach mal gucken, ob die das dann machen können. Da kommt dann was anderes aus als bei der Kamera.
Also,
aber man kann es dann für sich zum Beispiel schon mal vergleichen. Und da hat man noch nicht mal extra Geld ausgegeben.
Also dieses Auto-Toning funktioniert erstaunlich gut oft. Ich sehe es auch ganz mittlerweile. Ich meine, ich habe jetzt ja mal richtig ausführlich mit Apple Fotos gespielt. Und die haben diesen Magic Wand, ne? Dieses Enhance heißt das. Und da sind die Ergebnisse, sagen wir mal, in den meisten Fällen eigentlich brauchbar.
Ja, aber es sind jetzt keine Ergebnisse, wo ich meine Hochzeitsbilder mit bearbeite.
Nee, würde ich auch nicht. Da geht es dann eher um die Geschichten von der Familienfeier und sowas.
Genau, für sowas. Ja. Also man sollte sowas ruhig mal ausprobieren, wenn man solche Funktionen hat, bevor man gleich mit Kanonen auf Spatzen schießt. Einfach mal schauen, ob man damit nicht auch zum Ziel kommt. Natürlich.
So, noch eine Frage. Wer bist du?
Also ich bin der Stefan oder Angbo 3D.
Du bist der Angbo 3D?
Ja, der bin ich.
ja, den kennt man.
Natürlich.
Also ich kenne ihn aus meiner Timeline. So.
Lass ihn doch mal reden.
Ich habe da, glaube ich, ein bisschen eine andere Meinung. Also es hat sich über die Jahre auch ein bisschen entwickelt. Bei mir war es meistens am Anfang so gewesen, ich habe halt wirklich alles in Photoshop gemacht und jedes Bild nochmal nachretuschiert. Aber du wirst irgendwann nicht mehr fertig.
Es sei denn, du hast einen super Workflow. Hüstel.
Es gibt da so einen Workshop, ne? So als.
Es gibt so ein E-Book.
Ja, genau. Und mittlerweile mache ich viel einfach nur noch im Lightroom, wo ich halt dann auch Stapel gut bearbeiten kann. Und das Beste, was du machen kannst, ist das Foto erstmal so zu machen, dass du halt am Ende nicht mehr so viel Arbeit hast. Also das Beste oder das Einfachste, was du machen kannst, ist das halt ordentlich aus der Kamera rauslaufen zu lassen und schon das Foto ordentlich zu machen und nicht so zu fotografieren, dass du da halt...
Das passt natürlich super dazu, dass wir Workshops anbieten. Ne? Also fotografieren lernen ist natürlich viel besser als hinterher aufräumen. Ne? Garbage in, garbage out. Das ist bei Fotos auch nicht anders, ne? Wer es gut kann. Danke für das Stichwort.
Es gibt auch einen sehr, sehr guten Podcast.
Soll es geben. Ich weiß jetzt auch nicht, wo und überhaupt. Na gut. Ja, ich glaube, wir haben hier die Sendung jetzt doch glücklicherweise einigermaßen überstanden. Die Zeit ist jetzt auch fortgeschritten.
Höchstens noch eine Anmerkung zu den...
Von Branko. Branko, hier. Sprich.
Eine Anmerkung zu der Fotobearbeitung heute und früher. Früher hattest du nur dieses eine Foto und da warst du viel mehr geneigt, das Beste da rauszuholen. Du hattest ja nicht 500 Stück von einem und demselben Motiv.
Aber so die wie konnten heute. Ja früher noch gut fotografieren, ne?
Ja, das musst du aber auch, wenn du eine Technik hast, die dir genau dieses eine Bild gibt, wo es viel zu aufwendig, zu teuer, zu kompliziert ist, dann 1000 Fotos zu machen von einem Objekt, ne?
Aber wobei, kennst du so diese, es gibt dann immer wieder mal so, oder gab es so aus den 70ern, 80ern mal so eine Videodoku über irgendwelche Model-Shootings und wo die hinterher auf dem Lichttisch irgendwie 1000 Bilder liegen haben. Die haben das schon auch hinbekommen, richtig viel Material durchzuhauen, aber das waren dann nur die richtigen Profis, die einfach gesagt haben, ich kann genauso mit dem Streuschuss hier irgendwie die Sachen behandeln und nachher die besten aussuchen, so wie wir heute viele digital arbeiten.
Also an dieser Stelle sei nochmal empfohlen, die Dokumentation, die Barate, die sich auf DVD kaufen lässt, Kontaktabzüge, wo meine Kontaktabzüge bekannter Fotografen quer durch die Geschichte gezeigt werden. Und da sieht man tatsächlich, es ist tatsächlich nicht nur dieser eine Schuss, sondern schon mal ein 1936er-Film für ein Motiv durchgeballert, beziehungsweise 30 Meter die restlichen Sets waren in der eigenen Garten. Und der soll schon in der Film gefördert werden. Also das Problem hatten auch die Großen. Das ist schon so. Die Fotografie davor, also so mit Mittelformat und Großformat, die war natürlich ein bisschen anders. Die war natürlich geplant. Aber da hast du jetzt auch nicht so die Hochzeitsreportage-Fotos, sondern da hast du wirklich gestellte Porträts, wo vorher alles klar gemacht wird. Aber als das mit diesen kompakten Kameras losging, da war das schon von jeher so, dass die auch wirklich mal so, ja, schieß mal und guck mal, was bei rauskommt, gemacht haben.
Könnt ihr die auch nochmal in den Shownotes verlinken, diese Doku?
Machen wir, Kontaktabzüge, ja. Siehst du, tatsächlich, aber auch so bei den frühen Kodak-Geschichten, also Kodak hat ja diesen Werbespruch gehabt, you press the button, we do the rest. Also sie haben damals tatsächlich damit geworben, macht Schnappschüsse, um diese Fotografie tatsächlich in alle Leute Hände zu bekommen. Du musstest nicht mal einen Film einlegen. Du hast eine gefüllte Kamera dir geholt und wenn die voll war, dann hast du sie zurückgebracht und haben die dir einen neuen Film eingelegt und haben dir die Kamera wieder mitgegeben. So ist das entstanden eigentlich mit dieser mit diesem Massenphänomen Fotografie. Davor waren es ja tatsächlich nur die Profis mit dem Tuch über dem Kopf.
Aber es ist doch schon was anderes heute und früher. Ich weiß, auf meiner ersten Islandreise hatte ich 96, hatte ich einfach so einen 36-Rollfilm-Dingsbums. Ne? Ja. Drei Filme, in 4 Wochen habe ich 3 Filme. Es war ganz sparsam. So, es war teuer. Und wenn du dann noch das Geld investierst in Film, kannst du es dir hinterher nicht leisten, sie abzuziehen. So.
Aus dem Grund habe ich damals Diaz belichtet, weil die hast mit Entwicklung gekauft, so für einen Zehner die Rolle oder so. Ne? Und hast du einfach vollgeschossen, hast du zurückgegeben. Die Entwicklung war schon bezahlt, aber du konntest nachher hinterher das Zeug halt am besten nur
an die Wand werfen. Einen Dia-Projektor konnte ich mir auch nicht leisten.
Kannst du durch so einen Betrachter anschauen. Gut. Ja. Wir sind durch. Wir freuen uns. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut hier gefallen. Und ich glaube, wir sind noch ein paar Stündchen da.
Hat jemand Lust, den Countdown mit uns zu machen? Wer kennt Happy Shooting?
Ihr kennt's. Wir kriegen das zusammen hin. Und zwar ganz laut.
3, 2, 1. Happy Shooting!
Irgendwie ist das cheesy, oder? Irgendwie ist das ziemlich cheesy. Gut, ist das super. Ja. Dankeschön.
Perfekt, danke.
Ja, danke Happy Shooting. Hier geht's jetzt weiter mit den Strömungen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Hat jemand nähere Informationen?
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.